Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist heute in den Bibelgruppen. Was war dieser Dorn im Fleisch, den Paulus bekommen hat? Es war etwas, was Paulus immer wieder daran erinnert hat, dass er schwach war. Er hat gewusst, immer wieder, ich bin schwach, ich brauche den Herrn. Er wollte diesen Dorn unbedingt loswerden. Aber Gott hat sein Gebet nicht erhört. Wir wissen nicht, was der Dorn war. Das ist, glaube ich, sehr gut so. Sonst würden wir sagen, ja, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist nicht relevant für mich. Ich finde es sehr gut, dass wir nicht wissen, was der Dorn war. Aber ich denke an zwei Vorschläge, zwei Bereiche, die vielleicht uns helfen könnten, gerade was dieses Thema betrifft. Und wahrscheinlich habt ihr das eh schon besprochen in euren Gruppen. Dann könnt ihr kurz ausschalten und in 5 Minuten wieder einschalten. Der erste Vorschlag, ich denke, einfach eine Schwierigkeit, eine gewisse Art von Schwierigkeit hat er gehabt. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht die Augenkrankheit, von der er manchmal redet in seinen Briefen. Gott hätte ihn heilen können, aber er hat ihn nicht geheilt. Und Paulus hat sich sicher schwach gefühlt. Und Gott kann sicher Schwierigkeiten in unserem Leben so verwenden. Eine Krankheit, Depressionen vielleicht, eine schwierige Situation in der Familie, die Tatsache, dass du ledig bist, Schwierigkeiten mit dem Studium. Gibt es etwas in deinem Leben, was du so gerne loswerden würdest? Gott kann das verwenden, damit du ihn besser kennenlernst. Ich meine nicht, dass die Situation nie anders wird. Gott kann eingreifen und Situationen ganz verändern. Gott sei Dank. Aber solange du diese Schwierigkeit hast, weißt du, dass du schwach bist. Du weißt, dass du den Herrn brauchst. Das macht dich abhängiger. Der zweite Vorschlag, und das ist auch eine Schwierigkeit, wäre eine Versuchung. Eine Versuchung. Vielleicht Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich der Sünde. Wir haben gestern Abend über verschiedene Bereiche geredet. Vielleicht hat Paulus angefangen, nachdem er diese Offenbarungen von Gott bekommen hat, eine neue Versuchung zu erleben. Vielleicht war es ein Bereich, wo er sich gedacht hat, ja, mir geht es in diesem Bereich gut. Die anderen haben Probleme oder einige haben Probleme in diesem Bereich. Ich bin nicht schwach in diesem Bereich. Und auf einmal war es anders. Und auf einmal hat er gewusst, ich brauche den Herrn. Ohne den Herrn halte ich das gar nicht aus. Und uns kann es auch so gehen. Vielleicht hast du jahrelang keine Schwierigkeiten gehabt mit Materialismus zum Beispiel. Oder aber auf einmal ist ein starkes Verlangen nach Besitz da. Oder wir werden gefangen genommen von einer sexuellen Sünde zum Beispiel. Wir fangen an, im Kopf Filme zu drehen, die man im Kino nie zeigen dürfte. Und wir sind gefangen. Wir kennen uns nicht mehr aus. Wir wissen, dass wir schwach sind. Aber gerade in der Situation wissen wir, wir brauchen den Herrn. Gott nimmt die Versuchung nicht immer weg. Wir bitten ihn darum, wir bitten ihn darum, wir bitten ihn darum. Und die Antwort ist bis jetzt nein gewesen. Dann weißt du, dass du schwach bist. Dann weißt du, dass du den Herrn brauchst. Und Gott sagt dir, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unser Abschnitt heute, wie wir gesagt haben, sind die Verse 13, 14 und 15. Dieser Abraham, wir haben schon gesehen, Gott hat ihn berufen, das ist Gnade, Anfang von Kapitel 12. Wir haben auch gesehen, dass dieser Abraham schwach ist. Wir haben diese drei Fehler festgestellt in der zweiten Hälfte des 12. Kapitels. Die meiste Zeit heute Abend werden wir in Kapitel 15 verbringen, aber Kapitel 13 und 14 zeigen uns, dass Abraham auch Stärken hat. Und es gibt Leute, die sehr begabt sind in diesem Bereich. Sie können sagen, ich bin sehr schwach, ich habe folgende Fehler. Aber sie schaffen es nicht zu sagen, ich habe auch Stärken. Ich habe auch Gaben von Gott. Denke, ich tendiere in diese Richtung, dass ich mich immer schlecht mache. Zumindest meine Freunde sagen mir, dass das eine Schwäche ist bei mir. Und es sollte uns bewusst sein, wir haben auch Stärken, wir haben auch Gaben von Gott. Es gibt drei Dinge hier, die ich im Leben von Abraham sehe. Es wird relativ schnell gehen. Die erste Stärke, er fördert den Frieden. Er fördert den Frieden. Kapitel 13, die Verse 1 bis 8. Ich lese ab Vers 5 vor. Kapitel 13, Vers 5. Auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammenwohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammenwohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Er sieht, dass Streit angefangen hat zwischen seinen Leuten und Lots Leuten. Und er greift sofort ein, er setzt sich für den Frieden ein. Das ist eine große Stärke, das ist ein biblisches Prinzip. Jesus ist der Friedenstifter schlechthin und wir sollten auch Friedenstifter sein. Machst du das? Kannst du an Situationen denken, wo Streit ist, wo Spannungen sind? Vielleicht solltest du was unternehmen. Die zweite Stärke, Kapitel 13, die Verse 9 bis 13, er versucht im Glauben zu leben. Er versucht im Glauben zu leben. Er ist noch beim Lernen, er ist noch in der Jüngerschaftsschule, er versucht im Glauben zu leben. Vers 9, Abraham sagt dem Lot, ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan, und Lot brachte auf nach Osten. So trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan. Und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Er versucht, im Glauben zu leben. Was ich meine ist, er glaubt, dass Gott eh alles in der Hand hat. Er glaubt, dass es kein Zufall sein wird, was Lot wählt. Ob Lot nach links oder nach rechts gehen will. Er vertraut, dass Gott sein Leben in seiner Hand hat. Er macht sich keine Sorgen. Er vertraut Gott. Er versucht, im Glauben zu leben. Im Glauben leben bedeutet, dass ich nicht mehr an Zufälle glaube. Mein Leben ist in seiner Hand. Ich weiß, wann mein Geburtstag ist. Ich weiß nicht, wann mein Todestag sein wird. Aber der Herr weiß es. Es ist in seinem Terminkalender. Ich bin sehr froh, dass es nicht in meinem Terminkalender steht. Er hat alles in seiner Hand. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Das ist Geborgenheit. Zu wissen, dass Gott mich in seiner Hand hat. Und die dritte Stärke ist in Kapitel 14, das ganze Kapitel, er ist seiner Familie treu. Er ist seiner Familie treu. In Kapitel 13, wir haben es schon gelesen, in den Versen 12 und 13 geht Lot nach Sodom und dort wird er in einem Krieg verwickelt. Kapitel 14, Vers 1, es kommen vier Könige mit Namen, die ich nicht aussprechen kann, und der Krieg fängt an. Und Lot wird gefangen genommen, aber, Vers 14, als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen, ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan, und es geht weiter. Und er rettet seinen Neffen, eigentlich ist das, aber seinen Bruder im Glauben, er rettet diesen Lot. Er ist seiner Familie treu, er setzt sich für seine Familie ein. Und ich denke hier, dass es hauptsächlich um die Familie Gottes geht. Setzt du dich ein für die Familie Gottes? Stehst du zu ihr, zu anderen Christen, zur ÖSM-Gruppe, wo du bist, zu deiner Gemeinde? Oder gehst du nur hin, wenn es dir gefällt? Na, heute mag ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Treue ist der Familie Gottes gegenüber. Treue bedeutet, ich möchte immer dabei sein, um sie zu unterstützen, um sie zu stärken. Kennst du andere Christen, die Schwierigkeiten haben, die wirklich kämpfen zurzeit? Ermutigst du sie? Gehst du ihnen nach? Zeigst du ihnen, dass du sie liebst? Abraham hat auch Stärken. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Und du hast auch Stärken. Ich hoffe, du weißt, dass du Stärken hast. Was sind deine Stärken? Ich habe eine Geschichte gehört von Pastoren in England und aus verschiedenen Gemeinden. Und sie haben sich getroffen und dann haben sie ein Spiel gespielt. Und jeder hat ein Stück Papier, einen Zettel an seinem Rücken aufgepickt bekommen. Und dann hat jeder einen Stift bekommen und jeder musste zu jedem anderen gehen und eine Stärke aufschreiben an diesem Zettel, die dieser Mensch hat. Einige haben das offensichtlich gemacht oder kennen die Geschichte schon. Und das bedeutet, jeder zum Schluss hat einen Zettel am Rücken hängen gehabt, wo einige seiner Stärken draufgeschrieben waren. Und dann hat jeder den Zettel genommen und hat das vorgelesen. Und einige dieser Christen, dieser Leiter aus christlichen Gemeinden haben voll geweint, weil sie entdeckt haben, was für Stärken andere Christen in sie festgestellt haben. Ich glaube, wir sollten das machen, nicht unbedingt mit dem Zettel und mit dem Stift, aber wir sollten den Mut haben, einander zu ermutigen, einander zu sagen, was für Stärken wir in ihnen sehen. Stärken hast du auch, Gaben hast du. Sag anderen, was für Stärken sie haben. Danke Gott für deine Stärken. Jetzt kommen wir zu Kapitel 15, 1. Mose, Kapitel 15. Wir haben gesehen, dass Abraham große Stärken hat. Und wir haben auch die Schwächen gesehen. Vielleicht wird Gott jetzt Bedenken haben, weil er diese Schwächen gesehen hat. Vielleicht wird er sich einen besseren aussuchen. Und vielleicht hast du manchmal gedacht, ich bin mir ziemlich sicher, ja, jetzt ist es aus, ich habe zu sehr versagt, Gott kann mich nicht mehr verwenden. Dieses Kapitel wird uns Mut machen und uns zeigen, dass Gott nie einen Menschen aufgibt, mit dem er einen Anfang gemacht hat. Gott schließt in diesem Kapitel einen Bund mit Abraham. Einen Bund zu schließen bedeutet, dass zwei Menschen einander etwas versprechen, so wie bei einer Hochzeit. Wenn man einen Bund mit jemandem schließt, sagt man, ich stehe zu dir. Wenn Gott jetzt einen Bund mit Abraham schließt, sagt er dem Abraham, Abraham, ich stehe zu dir. Was immer passiert, stehe ich zu dir. Und das Schöne ist, wenn du Gott in Jesus Christus kennengelernt hast, sagt Gott auch dir immer wieder, ich stehe zu dir. Erstens in den Versen 1 bis 3, das Wort Gottes und der Unglaube Abrahams. Das Wort Gottes und der Unglaube Abrahams. Vers 1, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Das ist das Wort Gottes, ganz persönlich für Abraham. Es ist ganz lustig, im Hebräischen steht da, das Wort Gottes ist zu ihm geschehen. Es war ein Erlebnis. Das Wort Gottes ist zu ihm geschehen. Und es bringt eine riesige Verheißung mit sich. Gott wird ihm Bewahrung, ich bin dir ein Schild, und eine Zukunft geben. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Das ist alles in Vers 1. Es ist eine tolle Zukunft. Ich werde dich reich belohnen. Und Abraham steht da und er denkt sofort an den Sohn, den er nicht hat. Und er kann das Wort Gottes gar nicht glauben. Er steht da und er denkt, na, das kann ich nicht glauben. dass Gott mir bewahre und eine tolle Zukunft schenken will. Verse 2 und 3, da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Schau dir die Situation an, Herr. Es ist nicht realistisch, was du mir jetzt versprochen hast. Mein Hausverwalter Eliezer von Damaskus wird mich beerben. Damals war das üblich, wenn man keinen eigenen Sohn gehabt hat. Nennst du das eine tolle Zukunft? Er kann das gar nicht glauben. Mir kommt vor, Abraham hat hier aufgegeben, in den Versen 2 und 3. Ich sehe keinen Glauben da. Und ich nehme an, dass jemand heute da ist, der das versteht. Ich nehme an, dass mindestens einer da ist, der denkt, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gott eine Zukunft für mich hat. Dass es wirklich weitergehen kann mit Gott und mir. Gott versteht dich. Abraham ist es auch so gegangen. Wie wird Gott auf den Unglauben Abrahams reagieren? Vers 4, siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Und das ist das zweite jetzt, in den Versen 4 bis 6, das Wort Gottes und der Glaube Abrahams. Das Wort Gottes und der Glaube Abrahams. Das bewegt mich, dass Gott ein zweites Mal kommt mit seinem Wort, um Abrahams Glauben zu stärken oder entstehen zu lassen. Gott kommt ein zweites Mal. Er will Abraham helfen zu glauben. Jetzt ist die Verheißung viel deutlicher, Vers 4. Siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Ganz eindeutig. Es wird dein eigener Sohn sein. Und dann zeigt Gott ihm etwas, Vers 5. Er führte ihn hinaus und sprach, stell dir das bitte vor, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Abraham steht und schaut, vielleicht fängt er an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es ist lächerlich, er kann sie gar nicht zählen. Und dann hört er die Stimme Gottes, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. So viele Nachkommen wirst du haben. Und jetzt kommt etwas, was mich wirklich erstaunt. Abraham fängt an zu glauben. Vers 6. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Vers 6, er glaubte dem Herrn. Der Abraham ist, glaube ich, schon 90. Und er glaubt dem Herrn. Ich werde einen Sohn haben. Das ist Glaube. Und schauen wir, wie Gott auf seinen Glauben reagiert. Vers 6, er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das Neue Testament zitiert diesen Vers mehrmals. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Das ist einer der wichtigsten Verse im ganzen Alten Testament. Das Prinzip ist sehr wichtig. Gott ist gerecht, wir sind Sünder. Was uns fehlt, ist Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit können wir keine Beziehung zu Gott haben. Ohne Gerechtigkeit können wir nicht in den Himmel kommen. Wenn wir beim jüngsten Gericht vor Gott stehen, müssen wir Gerechtigkeit haben. Und die haben wir nicht. Viele Menschen denken, sie können Gerechtigkeit irgendwie erwerben durch gute Werke. Wenn sie sich anstrengen, dann werden sie eines Tages genug Gerechtigkeit haben. Das werden sie nie schaffen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir Menschen Gerechtigkeit bekommen können. Und die wird uns in 1. Mose 15, Vers 6 erklärt. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Der Vers ist so toll. Abraham hat Gott geglaubt und Gott hat ihm diesen Glauben als Gerechtigkeit zugerechnet. Er hat gesagt, weil du mir glaubst, werde ich dich ab jetzt werde ich dich als gerecht sehen. Ich werde dich jetzt so sehen, als ob du nie gesündigt hättest, Abraham. Als ob du dein ganzes Leben lang nur richtig und gerecht gelebt hättest. Ich werde dich ab jetzt als vollkommen sehen. Vor meinen Augen. Und was Abraham hier in Kapitel 14, Vers 6 geschehen ist, das ist ein Angebot an jeden Menschen. Wenn wir bereit sind, auf Jesus zu vertrauen, auf Gott zu vertrauen, dann sagt er uns, jetzt ist es, als ob du nie gesündigt hättest. Du bist in meinen Augen gerecht. Und ich stelle die Frage, hast du das erlebt? Bist du gerecht vor Gott? Weißt du, dass du gerecht vor Gott bist? Hast du auf Gott vertraut? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Wenn die Antwort ja ist, dann ist sicher ein Halleluja irgendwo jetzt in deinem Körper, irgendwo ist ein Halleluja. Du freust dich. Eine Geborgenheit ist da, weil du weißt, dass Gott dich so beschenkt hat. Wenn du diese Gerechtigkeit nicht hast, dann möchte ich den Vorschlag machen, nimm diese Gerechtigkeit an. Das Angebot ist auch für dich da. Glaube kann uns als Gerechtigkeit zugerechnet werden. Vielleicht bist du noch nicht sicher. Gott will, dass wir uns sicher sind. Und darum geht es im dritten Abschnitt in den Versen 7 bis 21. Drittens, die Verse 7 bis 21, der Bund Gottes mit Abraham. Der Bund Gottes mit Abraham. Die Verheißung Gottes kommt wieder in Vers 7. Er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Aber Abraham will sicher sein. Er muss sicher sein. Vers 8. Er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Herr, ich will sicher sein. Wie kann ich wissen, dass das wirklich stimmt? Und Gott hat eine Antwort, die uns etwas überrascht, denke ich. Es ist irgendwie sehr seltsam, diese Antwort. Vers 9. Abraham hat gerade gesagt, ich möchte sicher sein. Und in Vers 9 sagt ihm Gott, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Die Lösung für Heilsgewissheitsprobleme. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab. Aber Abraham verscheuchte sie. Was bedeutet das in den Versen 9 bis 11? So hat man damals einen Bund geschlossen. Gott verspricht etwas immer wieder in diesem Kapitel. Und der Bund macht es sicher, dass Gott genau das tun wird, was er versprochen hat. Im Hebräischen sagt man nicht einen Bund schließen, man sagt einen Bund schneiden. Und so haben sie einen Bund geschlossen, zwei Menschen. Sie haben Tiere genommen, sie haben sie halbiert und sie haben dann die eine Hälfte da gehabt, die andere Hälfte da und so weiter und so fort. Und dann haben sie einen Gang gemacht, so dass man durch die Mitte gehen hat können. So haben sie einen Bund geschnitten. Und die zwei Menschen, die den Bund schneiden wollten, sind durch diesen Gang gegangen. Diese zwei Menschen sind durch diesen Weg gegangen. Und damit haben sie Folgendes zum Ausdruck gebracht. Wenn ich das nicht mache, was ich jetzt versprochen habe, soll es mir geschehen, was jetzt den Tieren geschehen ist. Das heißt, was ich versprochen habe, das werde ich halten. Wenn ich das nicht halte, soll es mir so gehen, wie es jetzt diesen Tieren geht. So haben zwei Menschen damals einen Bund miteinander geschlossen. Aber in diesem Fall gibt es ein Problem. Der eine bei diesem Bund ist heilig, vollkommen. Der andere ist ein Sünder. Der andere ist ein schwacher Mensch. Schau mal, was passiert. Abraham bereitet alles vor. Und jetzt greift Gott ein mit drei Taten. Tat Nummer 1, Vers 12. Gott macht Abraham schwach. Vers 12. Gott macht Abraham schwach. Es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Abraham wird ohnmächtig. Er kriegt das schon alles mit, aber er kann jetzt nichts mehr tun. Tat Nummer 2, die Verse 13 bis 16. Gott verspricht Abraham sehr viel. Vers 13, er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amorites ist bis jetzt noch nicht voll. Er verspricht Abraham sehr viel. Also das Erste, Gott macht Abraham schwach. Er wird ohnmächtig. Das Zweite, er verspricht Abraham sehr viel. Das Dritte, Tat Nummer 3, Vers 17, Gott schließt den Bund mit Abraham. Vers 17, es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Der rauchende Ofen, die Feuerfackel, das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Gott geht diesen Weg durch zwischen den halbierten Tieren. Aber wo ist Abraham? Geht er mit? Nein, Vers 12. Es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Er kann gar nicht durchgehen. Gott geht diesen Todesgang durch. Abraham kann nicht mit. Er ist schwach gemacht worden. Gott hat ihn schwach gemacht, damit er nicht durchgehen kann. Und Gott sagt etwas Wunderbares damit. Abraham, ich schließe jetzt einen Bund mit dir. Ich verspreche dir Folgendes. Aber wenn du versagst, wenn du nicht so lebst, wie du leben solltest, werde ich die Konsequenzen auf mich kommen lassen. Deswegen darfst du gar nicht durchgehen. Deswegen musst du jetzt schlafen. Deswegen musst du jetzt schwach sein. Ich gehe durch. Ich nehme die Konsequenzen auf mich. Von deinem Versagen, von deiner Sünde. Und versagen wirst du ganz sicher, Abraham. Ich kenne dich. Das sollte uns an das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte erinnern. Das ist die Bedeutung des Kreuzes. Gott nimmt die Konsequenzen meiner Sünde, meines Versagens auf sich. Das ist die Bedeutung des Kreuzes. Und das brauchen wir zu wissen, wenn wir versagen. Und das brauchen wir alle. Jesus ist auch für dieses Versagen gestorben. Jesus ist auch für diese Sünde, für diesen Gedanken, für diese Tat gestorben. Jesus hat die Konsequenzen meines Versagens auf sich genommen. Der Abraham musste einfach zuschauen. Gott geht den Todesgang durch. Und wir müssen letztlich einfach zuschauen, wie Jesus stirbt. Wir können Vergebung, Versöhnung mit Gott nicht verdienen. Er hat es für uns gemacht. Wie geht es Abraham am Ende dieses Kapitels? Vers 18, er hat jetzt einen Bund mit Gott. Vers 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Ein Bund. Gott sagt Abraham, ich stehe zu dir, ich stehe voll zu dir. Er hat nicht nur einen Bund mit Gott, er hat auch ein Geschenk von Gott. Vers 6. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er hat Gerechtigkeit, er ist gerecht in Gottes Augen. Er braucht keine Angst zu haben, weil er auf Gott vertraut hat. Wie geht es uns am Ende dieses Abschnitts? Wir dürfen auch diese zwei Dinge haben. Einen Bund haben wir mit Gott. Jesus ist für uns gestorben. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist der neue Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und wir haben auch dieses Geschenk. Vers 6 gilt auch für uns. Wenn du auf Jesus vertraut hast, wenn du Gott geglaubt hast, dass das alles stimmt, was er verspricht, dann hast du das Geschenk der Gerechtigkeit. Du darfst vor Gott stehen, ohne Angst zu haben. Gerecht vor Gott. Ich, schwacher Mensch, kann vor Gott gerecht stehen. Keine Angst, keine Unsicherheit, eine totale Geborgenheit, weil Jesus für mich gestorben ist. Abraham konnte sicher sein, weil nur einer den Todesgang durchgegangen ist. Wir dürfen sicher sein, weil nur einer für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus hat alles bezahlt. Und deswegen dürfen wir sicher sein. Ich weiß nicht, inwiefern du schwach bist. Was du für Schwierigkeiten hast in deinem Leben, was für Versuchungen du in deinem Leben hast. Ich sage es noch einmal, was ich am Anfang gesagt habe. Gott kann diese Dinge verwenden in deinem Leben, damit du ihn besser kennenlernst. Das ist seine Priorität. Es tut mir leid, wenn es dich nicht freut. Seine Priorität ist nicht, dass du ein schönes, leichtes, nettes Leben hast. Er liebt dich zu sehr, um dir nur das zu schenken. Seine Priorität ist, dass du ihn besser kennenlernst, dass du ihm ähnlicher wirst. Er möchte, dass die Freundschaft wächst. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn wir versagen, und das tun wir alle manchmal, wenn wir manchmal gefangen sind in einer Sünde und wir denken, ich kann diese Sünde nicht lassen, diese Sünde verfügt über mich. Wir sündigen vielleicht immer wieder, dann dürfen wir immer wieder zurückkommen zu Gott, weil einer den Todesgang für uns durchgegangen ist. Jesus ist für uns zum Kreuz gegangen. Dann darf ich immer wieder Jesus hören. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Vergebung ist immer da. Unsere Sünden, es gibt nur zwei Orte, wo Sünde bestraft wird. Der eine Ort ist die Hölle, der andere Ort ist das Kreuz. Und wenn ich entdeckt habe, dass Jesus wegen meiner Sünden zum Kreuz gegangen ist, dann darf ich immer wissen, Vergebung ist immer für mich da und ich darf sie jederzeit abholen. Ich wünsche das uns allen, dass wir wissen, auch wenn wir versagen, ist Vergebung immer da. Und wenn ich diese Vergebung erlebt habe und immer wieder erlebe, dann ist die Sehnsucht in mir, ich will jetzt diesen Gott immer besser kennenlernen, ich will ihm dienen mit meinem ganzen Leben. Das hat Abraham zunehmend in seinem Leben erlebt, diese Sehnsucht. Und das können auch wir erleben, auch diese Woche. Ich möchte mit uns beten.